Bis dahin war das dominierende Wort Vergangenheitsbewältigung gewesen. Und die Vorstellung, wenn man jetzt die Täter verfolgt und Wiedergutmachung leistet, dann ist das irgendwann abgeschlossen. Dann können wir einen Schlussstrich ziehen. Die Vorstellung, dass auch noch mit staatlicher Förderung dauerhaft erinnert wird, wäre in den 50er und 60er Jahren ein einziges Horrorszenario für die meisten Deutschen gewesen, die eigentlich damit abschließen wollten.
Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 3. Judentum in der Geschichte. Zwischen Integration und Antisemitismus. Folge 6. Holocaust. Alles erforscht. Almut Fink im Gespräch mit Frank Bajor.
Hitler, Himmler, Heydrich. Jahrzehntelang dachte man hierzulande, der Holocaust mit 6,5 Millionen ermordeten Juden sei das Werk einer kleinen Gruppe von NS-Verbrechern gewesen. Viele Beteiligte, etwa Einsatzgruppenleiter im Osten oder KZ-Kommandeure, sahen sich nur als Gehilfen, die Befehle ausführten. Die große Mehrheit der Deutschen wähnte sich unschuldig, ja sogar selbst als Opfer, missbraucht und belogen vom Führer in Anführungsstrichen und seinen Getreuen. Und außerdem habe man von all den Gräueltaten ja gar nichts gewusst. Heute gehen Historiker dagegen von etwa 200 bis 250.000 Tätern und Täterinnen aus. Herr Bajor, wie erklärt die moderne Geschichtswissenschaft diese Zahl?
Ja, diese Zahl setzt sich aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Personengruppen zusammen. Wir haben die mordenden Direkttäter in den von Ihnen schon erwähnten Einsatzgruppen, die ja rund 2 Millionen Menschen hinter der Front ermordeten. Killing by Bullets, also durch Kugeln, nennt man das im Englischen. Das sind viele, viele tausend Personen gewesen, die da tätig waren. Hinter der Front waren auch Polizeibataillone tätig. Wir müssen natürlich die Konzentrationslager SS dazu rechnen. Allein im Lager Auschwitz waren ja Tausende von Personen abgeordnet und machten da ihren Dienst. Hinzu kommen aber auch die Angehörigen der deutschen Zivilverwaltung in den besetzten Ostgebieten, die ja vor allem auch in den Ablauf von Deportationstransporten eingebunden waren. Und schließlich waren es auch Divisionen der deutschen Wehrmacht, die teilweise Massenmorde direkt durchführten oder in die Massenmorde involviert waren. Das ist ein Punkt, der erst besonders spät in den Blickpunkt des Interesses geraten ist, weil es lange Zeit die Auffassung gab, die deutsche Wehrmacht sei doch in Anführungszeichen sauber und anständig geblieben und Verbrechen seien ausschließlich von einer kleinen Clique innerhalb der SS verübt worden.
Bevor wir jetzt weiterreden, möchte ich Sie erstmal vorstellen. Frank Bajor ist Historiker und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. Herr Bajor, Ihr Forschungszentrum wurde 2013 gegründet. Ich sag mal erst 2013, fast 70 Jahre nach dem Holocaust. Der erste und bisher einzige Lehrstuhl für Holocaust-Forschung in Deutschland wurde sogar erst 2017 eingerichtet an der Goethe-Universität in Frankfurt. Warum wurde in Deutschland die Holocaust-Forschung so spät institutionalisiert?
Dahinter steckt, glaube ich, eine implizite Abwehr dieses Themas. Lange Zeit herrschte ja die Meinung vor, es sei ohnehin schon alles bekannt. Das war schon in den 50er oder 60er Jahren zu hören als Reaktion auf die Nürnberger Prozesse, die ja in der Tat eine Fülle von Dokumenten zutage gefördert hatten. Und bis heute höre ich immer wieder, sagen Sie mal, Herr Bajor, ist da eigentlich nicht mal alles erforscht? Darauf antworte ich dann immer zweierlei. Forschung endet natürlich nie, weil aus der Gegenwart heraus, die ja immer unterschiedliche Fragen an die Vergangenheit hat, immer neue Fragen an denselben thematischen Gegenstand formuliert werden und von daher ein Ende von Forschung es gar nicht geben kann. Das zweite ist aber, dass hier ein verborgener Wunsch nach einem Schlussstrich offensichtlich wird. Kein Historiker, der sich mit dem antiken Griechenland oder Martin Luther beschäftigt, würde jemals die Frage hören, ist denn da nicht mal alles erforscht, obwohl etwa im Falle Griechenlands die Zahl der Quellen ja doch sehr überschaubar ist, ganz im Gegensatz zu unserem Thema. Also das hat die Forschung im Grunde genommen begleitet, diese Frage. Ist denn nicht mal alles erforscht, noch bevor sie überhaupt begonnen hatte? Und das zeugt immer noch von einer nachhallenden Abwehr des Themas, die in Deutschland doch für die ersten Nachkriegsjahrzehnte typisch gewesen ist.
Wir haben ja auch die heutige Folge unseres Podcasts etwas provokant betitelt: Holocaust-Forschung ist alles erforscht? Fragezeichen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich in der Vorbereitung auf ein Zitat von Raoul Hilberg, dem großen Pionier der Holocaust-Forschung aus den 80er Jahren, gestoßen bin, der gesagt hat, bisher, also 80er Jahre, haben wir etwa 15, vielleicht 20% überhaupt erst erforscht. Herr Bajor, wie sieht's heute aus? Jetzt sind wir ja schon ein paar Jahrzehnte weiter. Wie viel ist denn heute erforscht?
Das kann ich jetzt in Prozent nicht angeben. Es wird ein bisschen mehr sein als damals in den 80er Jahren. Aber der Fokus der Forschung hat sich natürlich deutlich verbreitert. In der Anfangszeit der Forschung war die nahezu identisch mit der sogenannten Genesis der Endlösung, also der Frage, wie ist es eigentlich zu dieser Entschlussbildung, zum Massenmord gekommen? Und die Frage verengte sich naturgemäß auf einen ganz kleinen Kreis von Tätern in der Regimespitze des Dritten Reiches. Dann haben sich aber die Forschungsperspektiven ja vor allem seit den 1980er Jahren und dann verstärkt in den 1990er Jahren deutlich erweitert. Wir haben schon erwähnt, die Zahl der Täter, die da in den Blick genommen wurden und werden durch die Forschung, ist exponentiell größer geworden. Die Opfer, die lange Zeit eher keine Rolle, gerade in der deutschen Forschung, gespielt haben, sind in den Fokus geraten. Und als drittes auch die Gesellschaften, die europäischen Gesellschaften, auch die deutsche Gesellschaft in dieser Zeit. Denn die NS-Machthaber erwarteten ja von diesen Gesellschaften, dass sie eine Ausgrenzungsgesellschaft werden sollten, die jüdische Minderheit an den Rand drängen sollten, um sie dann ohne größeren Widerstand deportieren und ermorden zu können. Und insofern erstreckt sich jetzt der Fokus der Forschung potenziell auch auf die Gesamtheit der europäischen Gesellschaften. Und damit sind natürlich eine unendliche Fülle von Quellen verbunden, die da in den Blick genommen werden müssen. Und von daher hat sich, glaube ich, die Zahl der Quellen oder das, was wir als Holocaust-Quellen definieren, die hat sich nochmal exponentiell erhöht seit dem Raoul-Hilberg-Zitat.
Dieser erweiterte Blick auf die Täter und Täterinnen, das heißt ja nicht nur, dass es einfach mehr sind, sondern man schaut auch anders darauf. Mir fallen da in dem Zusammenhang zwei Mahnmale in Berlin ein, die Sie sicherlich kennen und die diesen Wandel im Blick auf Täterschaft sehr gut illustrieren. Wir haben zum einen am Tauentzien die Tafel mit den eingravierten Namen der Konzentrationslager, die schon relativ früh errichtet wurde, wo aufgelistet werden sogenannte Orte des Schreckens, Auschwitz, Stutthof, Theresienstadt. Und dann gibt es im Berliner Stadtteil Steglitz ein noch jüngeres Mahnmal, die sogenannte Spiegelwand. Dort sind die Namen von allen deportierten Menschen aus dem Bezirk eingraviert. Das sind einige Tausende mit Geburtsdatum und Deportationsdatum. Das heißt, es ist ein Blick auf Einzelschicksale und gleichzeitig schauen wir jetzt nicht nur eben auf diese individuellen Namen, sondern wir sehen uns selber, weil es ja ein Spiegel ist. Das erzeugt Nähe. Das führt aber vielleicht auch zu der Frage, wie hätte ich mich verhalten? Also ein ganz, ganz anderer Blick auf Täter und Täterschaft. Können Sie diesen Wandel noch mal ein bisschen näher beschreiben und auch, wie es dazu gekommen ist?
Anfänglich war die Vorstellung noch da, ich komme auf dieses Tauentzien-Mahnmal zu sprechen, dass es vor allen Dingen Konzentrationslager gewesen seien, die hier eine zentrale Rolle gespielt hätten. Das ist auch nicht gänzlich falsch, aber viele dieser sogenannten Lager, Malitrosten jetzt zum Beispiel, ist an der Tauentzienstraße genannt. Das waren reine Vernichtungsstätten, denen eigentlich so ein klassischer Lagercharakter und das, was wir damit verbinden, also Wachtürme und Baracken und Häftlinge und Zwangsarbeit und Selektion und eine Konzentrationslager-SS, das fehlte da ganz wesentlich. Oder Sobibor, Belzec, Treblinka, das waren deutsche Vernichtungsstätten auf polnischem Boden, die keine Konzentrationslager gewesen waren. Und dann kamen die 2 Millionen durch Massenerschießungen ermordeten Juden noch hinzu. Und das hat den Blick verbreitert, auch geografisch, dass nicht mehr das Zentrum in Berlin, sondern weite Teile des besetzten Osteuropa in den Fokus gerückt sind. Und die Opfer, natürlich die lange Zeit als anonyme Opfermasse irgendwie wahrgenommen wurden, nur als Zahl, 6 Millionen oder 6,5 Millionen. Da kam dann das Interesse vor allen Dingen seit den 80er Jahren auch auf der deutschen Seite auf. Wie haben die eigentlich reagiert? Welche Gegenstrategien haben sie entwickelt? Welche Form der Selbstbehauptung haben sie entwickelt? Ja, bis hin zum offenen Widerstand, wenn wir an den Aufstand im Warschauer Ghetto zum Beispiel denken. Das alles ist erst in späterer Zeit hinzugekommen und das hat etwas mit Generationenwandel zu tun, auch mit dem langsamen Verschwinden der Zeitgenossen des Dritten Reiches und der Neugierde, gerade auch von jüngeren Generationen, jetzt auch von Überlebenden, einen unmittelbaren Eindruck ihrer Verfolgungserfahrungen zu erhalten. Denken Sie an die Überlebenden, die dann teilweise durch deutsche Schulklassen regelrecht getourt sind, in Anführungszeichen. Da hat sich ein ganz neues Interesse gezeigt, das in den Jahrzehnten zuvor nicht da gewesen war.
Mit unserem veränderten Täterbegriff hat sich auch gewandelt, was wir als Opfer bezeichnen und was wir als sogenannte Zuschauer bezeichnen, die sogenannten Bystander. Früher hat man diese Begriffe Täter, Opfer, Zuschauer sehr streng voneinander abgegrenzt. Das ist in der modernen Holocaust-Forschung nicht mehr der Fall. Heute sagen wir, das sind eher Akteure in multiplen Rollen und vor allem die Grenzen sind fließend. Was heißt das für unser Verständnis der NS-Gesellschaft und für unsere Erklärung des Holocaust?
Ja, dass der Holocaust eben nicht das Werk nur weniger Täter waren, sondern die deutsche, auch die europäischen Gesellschaften zutiefst darin involviert waren. Diese Dreiteilung Täter, Opfer, Zuschauer geht ja auch auf Raoul Hilberg zurück. Die macht in einer bestimmten Weise auch Sinn, weil es gab Menschen, die andere ermordeten. Es gab die Opfer, die diesen Mordaktionen zum Opfer gefallen waren und es gab eine dritte Kategorie, die weder unmittelbar gemordet hatten noch Opfer gewesen waren. Aber dennoch, auch der Täterbegriff wird natürlich problematisch, wenn wir an so Vorgänge denken wie die Arisierung jüdischen Vermögens. Das war ja ein Vorgang, die Beraubung der Juden, ihre Enteignung, ihre wirtschaftliche Existenzvernichtung, in die Nicht-Juden in der deutschen Gesellschaft massiv involviert waren. Sie haben davon profitiert, ohne dass sie jetzt am Mordgeschehen unmittelbar beteiligt gewesen waren. Aber dennoch waren sie ja keine völlig neutralen Personen, die abseits gestanden haben. Der Täterbegriff führt hier nicht so weiter. Das waren beteiligte Akteure des Ganzen, die wir nicht einfach nur plakativ als Täter bezeichnen können, aber wir können sie eben auch nicht als bloße Zuschauer klassifizieren, die da mit dem Geschehen nichts zu tun hatten. Das gilt auch für die Bevölkerung im besetzten Osteuropa. Denken Sie beispielsweise daran, dass ein Großteil der Ghettos in besetzten Polen offene Ghettos gewesen waren. Die waren nicht umzäunt oder mit Mauern umgeben. Es wäre also theoretisch relativ leicht möglich gewesen, diese Grenzen des Ghettos zu überschreiten. Also für die polnische Zivilbevölkerung, die jüdische auch. Und dennoch gab es so etwas wie unsichtbare Mauern, die auch durch den Antisemitismus teilweise der einheimischen Bevölkerung gezogen waren. Und insofern waren die europäischen Gesellschaften, in dem Fall auch die polnische, ohne dass den Polen jetzt der Holocaust in irgendeiner Weise anzulasten ist, der ging ja ganz eindeutig von Nazi-Deutschland aus, aber sie waren beteiligt. Das alles ist ein gesellschaftlicher Prozess, den wir da im Blick haben müssen und der hat den Fokus der Forschung entsprechend erweitert.
Sie haben gerade die Arisierung angesprochen und auch den wirtschaftlichen Nutzen, den sehr, sehr viele daraus gezogen haben. Das führt mich zu einer der vielleicht schwierigsten Fragen. Ab wann ist man denn Täter? Ist schon Täter derjenige, der jetzt die Möbel, die Teppiche, das Porzellan ersteigert seiner deportierten Nachbarn? Ist Täter derjenige, der eine Firma, eine jüdische, zu Schleuderpreisen kauft? Ist derjenige Täter, der nicht mehr einkauft in jüdischen Geschäften?
Also der Täterbegriff wäre für die von Ihnen genannten Dinge sicher zu plakativ. Es macht schon Sinn, den Täterbegriff zu verengen auf diejenigen, die mit dem Mordgeschehen unmittelbar zu tun hatten und darin involviert waren. Sonst wäre sozusagen der Einsatzgruppenkommandant im Osten, der 10.000 Menschen ermordet hatte, und die Hausfrau an der Heimatfront wären dann auf derselben Ebene zu sehen. Das würde ich nicht für angemessen halten. Gleichwohl, die Nationalsozialisten wollten ja die deutsche Gesellschaft in eine Ausgrenzungsgesellschaft verwandeln, eine Volksgemeinschaft in ihrer Definition, die sich vor allem durch die Grenzen der Zugehörigkeit herstellen sollte. Und da musste sich jetzt jeder persönlich die Frage stellen, halte ich den Kontakt zu jüdischen Bekannten oder Nachbarn weiterhin aufrecht? Kaufe ich auch weiterhin in jüdischen Geschäften ein? Das ist ja eine Frage, die sich vor allem Beamte gestellt hatten, die dann in der Regel auf diese Käufe verzichteten, aus Angst, da Nachteile für ihn in ihrem Beruf zu haben. Und so gibt es eine Fülle von Alltagsentscheidungen, die nach 1933 schleichend zur Ausgrenzung der jüdischen Minderheit beigetragen haben, die wiederum eine Voraussetzung für ihre Deportation und Ermordung gewesen ist. Das geschah alles nicht sofort. Die deutsche Gesellschaft musste, wenn man das so formulieren will, aus nationalsozialistischer Sicht erst lernen, eine solche Gesellschaft zu werden. Am 1. April 1933, dem Tag des Boykotts jüdischer Geschäfte, machte dann noch längst nicht jeder mit. Mancher ging sogar demonstrativ in jüdische Geschäfte hinein. Dann aber wurde die Ausgrenzung der jüdischen Minderheit immer mehr zu so einer Art neuer Normalität. Man nahm das irgendwie hin, dass Juden Nachteile hatten oder geriet auch unter den Einfluss der NS-Propaganda und fand sich damit im Grunde genommen ab, sodass wir hier so etwas wie einen antijüdischen Konsens in der Gesellschaft erleben, demzufolge Juden nicht mehr zur sogenannten deutschen Volksgemeinschaft zählen sollten. Und dieser Konsens basierte eben auf der Fülle dieser Einzelentscheidungen, die ganz normale Menschen 1933 treffen mussten. Die waren dann involviert, die waren auch beteiligt in einer spezifischen Weise. Täter im klassischen Sinne sind sie damit aber nicht.
Die Motive, warum wurde jemand zum Täter? Das war lange eine ganz zentrale Frage der Holocaust-Forschung. Man fragte nach der Weltanschauung eines Rudolf Höss, der biografischen Prägung eines Alfred Rosenberg, der institutionellen Verankerung Adolf Eichmanns. Warum spielt diese Frage nach den individuellen Motiven heute keine große Rolle mehr?
Ja, damals wurden Täter auch in Gerichtssälen entweder als Psychopathen oder als Befehlsempfänger deklariert. Also entweder Personen, die als verschworene Sadisten die finstere Triebe da ausgelebt haben, oder Leute wie Adolf Eichmann, so auch die Berichterstattung in der deutschen Presse damals während des Eichmann-Prozesses, die im Grunde als Teil eines bürokratischen Apparates gehandelt hatten. Das waren sehr landläufige Bilder. Und mit dem veränderten Fokus auf die Vielzahl von Tätern hat sich auch der Blick auf das Täterhandeln entsprechend erweitert. Zum Beispiel in den Mordeinheiten, den Einsatzgruppen und Polizeibataillonen war die Handlungsmaxime sehr stark durch sozialpsychologische Motive bestimmt. Die Bataillonsangehörigen etwa machten das, was ihre Kameraden auch machten. Man wagte nicht so recht, aus der Reihe zu tanzen, auch dann nicht, wenn, wie im Falle des berühmt-berüchtigten Reservepolizeibataillons 101, der Kommandeur zu Beginn der Mordaktion sogar den Angehörigen freigestellt hatte, zurückzutreten und ihre Waffen abzugeben und sich nicht daran zu beteiligen. Dann standen diese Personen aber schnell da als Kameradenschweine in Anführungszeichen, die ihren Kameraden dann die sogenannte Drecksarbeit überließen und sich für irgendwas Besseres hielten und die sich dann gegenüber den Kameraden selber als zu schwach definieren mussten, obwohl sie ja ganz besonders stark waren, weil sie es gewagt hatten, vor den anderen herauszutreten und zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Was übrigens jederzeit möglich war. Es gab lange Zeit die Vorstellung, man hätte nur durch unmittelbare Gefahr für das eigene Leben einen solchen Befehl verweigern können. Das war durchgängig nicht der Fall. Es gibt keinen einzigen Fall, wo ein Verweigerer selber mit dem Tode bestraft wurde. Und insofern hat sich der Fokus verschoben. Sozialpsychologische Prozesse im Täterhandeln spielen eine erhebliche Rolle. Und es wird immer deutlicher, dass es nicht möglich ist, die Täter einfach aus der breiten Gesellschaft als exklusive Randgruppe, als kriminelle Randgruppe herauszuanalysieren. Das sagen schon viele Buchtitel, die mit dem Begriff der Normalität arbeiten. Ganz normale Männer, die berühmte Studie von Christopher Browning, gewöhnliche Deutsche bei Daniel Jonah Goldhagen. Auch ideologische Beeinflussung spielt natürlich eine Rolle, die hier zur Tat führt. Und viele Faktoren müssen dann in die Analyse einbezogen werden. Es gibt nicht einfach nur eine Befehlstat. Es sind nicht einfach Kriminelle und Sadisten, die da am Werk waren oder irgendwelche bürokratischen Rädchen im Getriebe. Eine normale Bürokratie verübt solche Verbrechen nicht, um es plakativ zu sagen. Viele Faktoren müssen dabei analysiert werden.
Wenn wir über einen veränderten Täterbegriff reden und darüber, dass die Rollen von Tätern, Opfern, Zuschauern oder Beteiligten, dass die Übergänge insgesamt fließender sind, nimmt man heute in der Forschung auch in Blick, dass vielleicht Opfer zu Tätern oder Opfer zu Beteiligten geworden sind?
Das haben wir natürlich von Anfang an. Denken Sie an die Forschung zu den sogenannten Judenräten, also diesen Zwangsinstitutionen, die die Nationalsozialisten im vor allem in den Ghettos eingerichtet hatten, um Juden zur Kooperation zu zwingen. Und auch der sogenannte Kapo, eine Häftlingskategorie, der selber dann in Zwangsmaßnahmen gegen andere Häftlingsgruppen eingebunden war, hat ja schon früh in der Aufmerksamkeit der Forschung gestanden. Gleichwohl sind so einfache plakative Zuschreibungen, die Opfer waren ja sozusagen selber an ihrem eigenen Unglück auch noch beteiligt. Die Art und Weise, in der etwa Hannah Arendt noch in ihrem Buch Eichmann in Jerusalem über die Judenräte gesprochen hatte und die da als Handlanger des Nationalsozialismus bezeichnete, das ist einer differenzierteren Sicht gewichen, weil beim näherem Hinsehen sieht man natürlich, dass es ja bei dieser erzwungenen Kooperation nicht darum ging, die eigene Gruppe hier zu verraten, sondern nach Möglichkeit im Grunde genommen Erleichterungen für die Opfer herauszuholen. Das war ja auch Taktik und Strategie der Nationalsozialisten selber, hier im Gegenzug also Ausnahmen von Deportationen zum Beispiel anzubieten und ihre Opfer damit in dieses Gesamtgeschehen mit zu verstricken. Das zeigt ja auch nochmal die soziale Dynamik des Ganzen, die wir da in den Blick nehmen müssen.
Ein bekanntes Beispiel für das Changieren auch des Opferbegriffs ist der Fall des ungarischen Zionisten in Budapest, Rudolf Kastner, der ein Hilfskomitee geleitet hat für Juden, die nach Israel fliehen durften, können, sollten. Der hat den Bericht des geflohenen Auschwitz-Häftling Rudolf Wirber bekommen und hat ihn nicht weitergereicht, wo heute viele sagen, hätte er das gemacht, hätte man einige hunderttausend Juden retten können. Der hat das nicht gemacht, weil er gerade mit den Nazis verhandelt hat darüber, dass Juden eben emigrieren durften.
Ja, das ist ein schmaler Grat, auf dem diese Personen wandelten. Kastner ist ja dann auch ermordet worden in Israel.
Als Verräter?
Als Verräter, ja. Wenn Sie sich an die Filmaufnahmen des Eichmann-Prozesses erinnern, da gab es einen Angehörigen des Budapester Judenrates, der befragt wurde. Und im Zuschauerraum sprang plötzlich jemand auf, ein überlebender Jude aus Ungarn, und brüllte den Betreffenden geradezu unflätig an, du Hund auf Deutsch. Also da gab es ganz heftige Auseinandersetzungen auf Seiten der deutschen Juden, eben auch sogenannte Ehrengerichtsverfahren nach 1945 gegen ehemalige Funktionäre der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Denn diese ganze Zwangskooperation führte natürlich dazu, dass diese Personen von Seiten derjenigen Juden, die da nicht beteiligt waren, des Verrats verdächtigt wurden oder Misstrauen auf sich zogen, das sich dann auch entlud in diesen massiven Spannungen. Wir wissen heute viel besser, in welcher verzweifelten Situation sich diese Menschen befanden. By the way, ein erheblicher Teil der Judenratsmitglieder ist auch ermordet worden. Es haben nur ganz, ganz wenige dieser Funktionäre überhaupt überlebt. Und fast durchgängig war immer das Motiv, nicht sich den Deutschen da irgendwie anzudienen oder lieb Kind zu machen, sondern ganz im Gegenteil, Verbesserungen für die drangsalierte jüdische Bevölkerung herauszuholen, Personen irgendwie zu retten, vielleicht austauschen zu können. Eine Zielvorstellung war vielfach, dass doch so etwas wie der Kern einer jüdischen Gemeinschaft bewahrt werden könnte.
Wenigstens ein paar retten, wenn man schon nicht alle retten kann.
Doch eine signifikante Minderheit, nicht nur ein paar. Also ich glaube, dass so, die schon die Vorstellung hatten, etwa deutschen Juden 30-40% vor der Deportation bewahren zu können. Das alles war ein grausamer Trugschluss. Aber hinterher ist man natürlich klüger und es fällt dann aus der Rückschau immer besonders einfach, solche Personen anzuklagen. Wir müssen uns aber ein Stück weit, auch im Hinblick auf die Quellen, die wir da zur Verfügung haben, in ihre Lage versetzen. Sie haben ja teilweise auch Suizid begangen, weil sie aus der Situation keinen Ausweg mehr sahen und selber realisierten, dass sie hier verstrickt wurden in ein teuflisches Spiel.
Wenn man sich Veröffentlichungen anschaut, fällt auf, dass die frühe Holocaust-Forschung sich sehr intensiv vor allem mit der Interpretation des Holocaust beschäftigt hat. Also gefragt hat, wie konnte das denn geschehen? Man hat weniger in den Blick genommen, was eigentlich das grauenvolle Geschehen selber war, was dort passiert ist.
Ja, man musste sich dann mit den Details des Mordgeschehens selber nicht befassen. Wenn man sich mit der sogenannten Genesis der Endlösung beschäftigt, dann geht es ja um Befehlswege und hat Hitler jetzt einen sogenannten Endlösungsbefehl erteilt oder nicht? Welche Personengruppen im Regime waren daran involviert?
Wann begann man denn nicht so abstrakt von dem sogenannten Unbegreiflichen zu reden, sondern darüber, wie die Menschen tatsächlich abgeschlachtet wurden?
Ja, vieles war natürlich durchaus bekannt. Denken Sie an die sogenannten Atrocity-Films der Amerikaner, die ja bei der Besetzung Deutschlands auf Leichenberge in den Lagern, in den Konzentrationslagern gestoßen waren. Daraus auch Filme herstellten, die der deutschen Zivilbevölkerung teilweise zwangs vorgeführt wurden. Es gab auch Zwangsbesichtigungen von Konzentrationslagern, um die deutsche Bevölkerung unmittelbar damit zu konfrontieren. Das führte häufig zu einer entsprechenden Abwehr. Also natürlich auch Einsicht. Also ich glaube, es gab nur sehr wenige, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit bestritten, dass Verbrechen verübt worden waren. Aber sie bestanden darauf, A, nichts gewusst zu haben und B, dass diese Verbrechen weit außerhalb ihres Gesichtskreises stattgefunden hatten, dass nur ganz wenige Täter an der Spitze dafür verantwortlich waren. Und das musste langsam überwunden werden. Und man näherte sich gewissermaßen der Perspektive mit so kleinen Schritten an. In den 50er Jahren war das Tagebuch von Anne Frank auf den Markt gekommen und erlebte riesige Auflagen. Also man konnte sich durchaus in die bedrängte Situation dieses jungen Mädchens versetzen. Allerdings war vom Holocaust im gesamten Tagebuch ja keine Rede. Der tauchte ja nicht auf.
Das Tagebuch endet mit der Deportation.
Mit der Verhaftung endet das Tagebuch und der Rest, ja, das musste man dann sich irgendwie vorstellen, aber damit musste man sich nicht konfrontieren. Man hat sich sozusagen nur dosiert diesem Grauen ausgesetzt und geöffnet und es gab lange Zeit irgendwie eine Abwehr oder auch die Vorstellung, das sei so eine Art mechanistischer, fast klinischer Vorgang in den Gaskammern ohne Konfrontation von Tätern und Opfern. Der Holocaust als Mordfabrik oder als fabrikmäßiger Massenmord, das ist ja ein Begriff, der immer noch im Schwange ist, der überdeckt, dass es ja doch in vielen Fällen zu sehr unmittelbaren Konfrontationen von Tätern und Opfern durchaus gekommen war. Und am Ende kein automatisch selbstlaufender Vorgang, bürokratisch organisiert in irgendwelchen Amtsstuben, die das gar nicht realisierten, was dann als Folge ihres Handelns geschehen war. Diese Vorstellungen hatten ganz lange dominiert. Und das änderte sich dann erst seit den 80er, 90er Jahren. Und ein zentraler Durchbruch kam natürlich mit der amerikanischen Fernsehserie Holocaust, der am Beispiel der jüdischen Familie Weiss mal dieses persönliche Schicksal zeigte. Das war jetzt zwar eine Soap Opera, wenn man so will, aber die Perspektive der Opfer spielte da natürlich dann eine zentrale Rolle. Und auch der Begriff Holocaust, der bis dahin ja ganz unbekannt gewesen ist, hat sich danach im Sprachgebrauch im Allgemeinen verbreitet.
Es gab in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche, oft sehr aufgeregte Debatten, gesellschaftliche, akademische, über unser Verständnis des Holocaust und über unseren Umgang damit. Welche von diesen Debatten, denken Sie, hat uns besonders nachhaltig geprägt und verändert?
Ich glaube, da kann man nicht nur einen nennen, sondern es gab ja eine ganze Kette von Debatten, vor allem in den 1980er Jahren, die so eine Übergangszeit waren zur heutigen sogenannten Erinnerungskultur. Denken Sie an die Debatte beim Besuch des amerikanischen Präsidenten Reagan auf dem Friedhof in Bitburg um die dort auch beerdigten Angehörigen der Waffen-SS. Denken Sie an den sogenannten Historikerstreit 1986-87. Um die Frage, also kann der Holocaust oder darf er auch mit anderen Massenmorden in Beziehung gesetzt und verglichen werden. Dann war natürlich wichtig, gerade auch in den 90er Jahren, die sogenannte Wehrmachtsdebatte, angestoßen durch eine Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die ja breit in der Öffentlichkeit geführt wurde und ja auch im Deutschen Bundestag damals in einer Sternstunde des Parlaments zu einer sachlichen und auch sehr persönlich werdenden Debatte führte. Otto Schily, selbst Alfred Dregger, der für die sogenannte Stahlhelm-Fraktion in der Union stand, bekundete, dass er über viele Dinge, die hier in der Debatte geäußert worden waren, auch selber persönlich noch einmal nachdenken müsse. Und Otto Schily war einer derjenigen, der hier diesen Schleier zerriss von anständiger Pflichterfüllung und dass im Grunde genommen niemand unbefleckt aus dieser damaligen Gesamtsituation herausgekommen war. Unabhängig davon, ob man solche Personen jetzt plakativ als Täter bezeichnet oder nicht, aber sich niemand einfach da absentieren konnte.
Ganz heftig wurde ja auch über ein Holocaust-Mahnmal gestritten. Herr Bajor, brauchen wir denn so ein Mahnmal, wie wir es ja inzwischen haben?
Ich denke schon, es war richtig, mit einem öffentlichen Platz, auch in prominenter Nähe zum Brandenburger Tor und zum Reichstag und in Laufweite touristischer Pfade, so dies auch in der Fläche zu markieren. Ganz wichtig allerdings finde ich auch, dass es nicht beim bloßen Gedenken an einem Mahnmal bleibt, sondern das ist ja durch den sogenannten Ort der Information auch realisiert worden, dass man auch weiß, wessen man da gedenken soll oder welche Vorgänge man sich eigentlich vergegenwärtigen soll, weil bloßes Gedenken ohne konkrete Erinnerung und ohne Darstellung und Vermittlung läuft meines Erachtens Gefahr, zu einem Ritual zu werden. Dann legt man Kränze nieder und folgt zu einem spezifischen Gedenkritual, aber vergegenwärtigt sich das Geschehen dabei nicht.
Ein Holocaust-Museum, wie es das in den USA gibt, haben wir aber nicht. Und interessant ist, dass dieses Museum in Washington besonders von einem Deutschen sehr kritisiert wurde, als man in der Planung war in den 80er Jahren.
Ja, es war Bundeskanzler Helmut Kohl, der auf die amerikanische Administration einzuwirken versuchte, entweder von diesem Mahnmal zu lassen oder eine Ausstellung über den deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus dort aufzunehmen. Und ich glaube, der hatte die Angst, wenn Amerikaner dieses sehen, dieses Museum und das, was von Deutschen begangen wurde in dieser Zeit, dann wären amerikanische Soldaten nicht mehr bereit, innerhalb der NATO in Deutschland Dienst zu tun und auch die Freiheit Deutschlands gegen den damaligen Ostblock zu verteidigen. Das war, glaube ich, eine sehr ernste Sorge, die uns aus heutiger Perspektive natürlich etwas absurd erscheint, aber der Historiker Jakob Eder hat das als Holocaust-Angst bezeichnet. Und es zeigt, dass eben die 80er Jahre noch eine Übergangsphase waren, geprägt durch diese Konflikte wie Bitburg, Historikerstreit und anderes, wo im Grunde genommen um verschiedene Positionen noch gerungen wurden, die dann seit den 1990er Jahren Konsens wurden. Als ja dann auch die Forschung massiv einsetzte, die Möglichkeiten durch den Fall des Eisernen Vorhangs auch in osteuropäische Archive zu gehen besser wurden, und die bundesdeutschen Gedenkstätten auch breit staatlich gefördert und ausgebaut wurden. Das wurde immer mehr zu einer Aufgabe des Staates, zu einer dauernden Aufgabe. Bis dahin war das dominierende Wort Vergangenheitsbewältigung gewesen. Und die Vorstellung, wenn man jetzt die Täter verfolgt und Wiedergutmachung leistet, dann ist das irgendwann abgeschlossen. Dann können wir einen Schlussstrich ziehen. Die Vorstellung, dass auch noch mit staatlicher Förderung dauerhaft erinnert wird, wäre in den 50er und 60er Jahren ein einziges Horrorszenario für die meisten Deutschen gewesen, die eigentlich damit abschließen wollten.
Sie haben es gerade kurz angesprochen. Durch den Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs ist es möglich geworden, den Blick weiter nach Osten zu werfen. Können Sie mal skizzieren, welche Erkenntnisse wir da vielleicht bereits gewonnen haben und was erwarten Sie dann noch?
Also Erkenntnisse ergeben sich zum einen natürlich in der Täterforschung, weil auch nicht-deutsche Täter dadurch in den Blick genommen wurden. Etwa 10% der Holocaust-Opfer wurden ja ermordet, ohne dass irgendein deutscher Täter in der Nähe gewesen wäre. Zum Beispiel in der rumänischen Armee oder rumänische Mordeinheiten wären hier zu nennen, die doch relativ autonom, teilweise ohne jeden direkten Einfluss der Deutschen, da an dem Mordgeschehen beteiligt waren, aber auch so Personengruppen wie baltische Nationalisten, die ukrainische oder die polnische Blaue Polizei, die den Deutschen da assistierte, die Trawniki-Männer, denken Sie an Jon Demjanjuk, gegen den es ja nochmal einen wichtigen Prozess gegeben hatte in der Bundesrepublik, ein Kriegsgefangener, der dann den Sobibor-Dienst getan hatte. Und dann sind es auch die osteuropäischen Gesellschaften, die Besatzungsgesellschaften. Das Morden fand ja oft in aller Öffentlichkeit statt, vor aller Augen. Und die Frage, wie haben sich die Menschen damals dort verhalten und wie kann man das Mordgeschehen auch als Teil des deutschen Besatzungsgeschehens insgesamt deuten, spielt eine große Rolle. Das ist so ein bisschen eine Folge dieses gewandelten Blicks nach Osteuropa, dass mittlerweile auf vielen Holocaust-Konferenzen der Name Hitler kein einziges Mal mehr genannt wird. Und so der Eindruck entsteht, es handele sich nicht um einen deutschen Völkermord, sondern um einen europäischen Genozid.
Da muss man natürlich vorsichtig sein.
Da muss man vorsichtig sein und hier differenzieren. In der Tat, also der Gesamtprozess ist natürlich ein europäischer, aber ohne den zentralen Impuls des nationalsozialistischen Deutschlands wäre es nie zum Massenmord gekommen. Es gab in Polen zahlreiche Nationalisten, die Juden hassten oder verschworene Antisemiten waren. Nie wären die auf die Idee gekommen, die jüdisch-polnische Bevölkerung zu ermorden. Das realisierte sich allein durch die deutsche Besatzung und durch die zentralen Impulse, die von der deutschen Seite ausgingen.
Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, der Veränderung der Forschung in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Sehr lange hat man nicht so sehr mit Zeitzeugen, Dokumenten, also Tagebüchern oder Briefen von sowohl Ermordeten als auch Überlebenden gearbeitet, weil man sagte, die sind zu subjektiv, die sind nicht wissenschaftlich genug, als wenn Texte von Nazi-Funktionären wissenschaftlicher oder objektiver wären. Man hat das ignoriert, diejenigen, die das geschrieben haben, wie zum Beispiel auch den schon angesprochenen Rudolf Wirber, den Auschwitz-Häftling, der geflohen war. Die mussten erst mal beweisen, dass das stimmte, was sie gesehen und gehört und erlebt hatten. Das ist heute sehr anders. Man hat den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren sehr viel Arbeit reingesteckt wird in Tagebücher, in Briefe, in Dokumente, die man auch neu entdeckt hat und jetzt erst ernst nimmt. Es gibt ein Projekt aus Ihrem Haus von Andrea Löw, die hat Briefe von Deportierten und Berichte später zu einer ganz großen kollektiven Erzählung verwoben. Können Sie das mal ein bisschen näher skizzieren, dieses Projekt?
Ja, das fügt sich ein in einen breiten Forschungstrend, der jetzt die Perspektive der Opfer auch im Fokus hat. Opfer, die ja schon während des Geschehens auch Zeugnis abgelegt hatten. Denken Sie an das Untergrundarchiv im Warschauer Ghetto, das Ringelblumenarchiv, wo ja zahllose Briefe, Tagebücher, subjektive Zeugnisse überlebten, die in der Zeit des Holocaust entstanden waren und die Zeugnis ablegen von dem Geschehen einerseits und von vielen auch teilweise eher unbekannten Fakten, aber eben auch von der subjektiven Perspektive und von den Verhaltensstrategien der Betroffenen, die ja entgegen einem landläufigen Urteil nicht alle wie die Schafe zur Schlachtbank gegangen waren, sondern die ihre Identität behaupteten gegen die Zwangszuschreibung durch die Täter. Nicht alle, die da als Juden verfolgt wurden, waren ja überhaupt in diesem Sinne Juden, waren ja teilweise auch zum Christentum übergetreten, wurden aber von den NS-Rassefanatikern gleichwohl in die Verfolgung der Juden eingereiht. Also die Bewahrung der eigenen Identität und alle Versuche zu überleben und dem etwas entgegenzusetzen, teilweise auch offenen Widerstand, teilweise sogar bewaffnet zu leisten. Dieses Spektrum entfaltet sich. Und es kommt natürlich darauf an, diese teilweise extrem verstreuten Quellen zusammenzuführen, wie das meine Kollegin und die stellvertretende Leiterin jedes Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte, Andrea Löw, in ihrem Projekt getan hatte. Es gab ja immer wenige Überlebende der deutschen Juden, die deportiert worden waren und die noch hatten Zeugnis ablegen können oder auch Berichte verfasst hatten. Aber in vielen Archiven, auch bei Nachlässen, sind Briefe aufgetaucht. Teilweise aus dem Deportationszug geworfene Postkarten waren darunter. Und insgesamt hatte man angenommen nur ganz wenige. Aber dann in der Zusammenschau, sie hat ja mehrere Monate sehr intensiv weltweit danach gesucht, auch in Israel, in Washington, am Holocaust-Museum, dann ist doch erstaunlich, welche große Zahl von diesen persönlichen Zeugnissen dann doch auftauchen und dann auf einmal ein breites Panorama sich entfaltet von subjektiven Wahrnehmungen und die Opfer dann auch als Person, als Individuen kenntlich werden und nicht als so eine anonyme Masse mit einem Davidstern, sondern als Menschen mit Träumen, mit Ängsten, mit Hoffnungen in der vollen Verzweiflung der jeweiligen Situation. Und auch in ihrer menschlichen Würde, indem sie in ihrer Individualität sichtbar werden und sichtbar gemacht werden. Und auch das ist ja ganz wichtig, einen solchen Eindruck auch zu vermitteln und solche plakativen Zuschreibungen, Opfer, Täter, Zuschauer eben zu vermeiden, sondern die Menschen ihr persönliches Erleben deutlich zu machen.
Herr Bajor, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 3. Judentum in der Geschichte. Zwischen Integration und Antisemitismus. Folge 6. Holocaust. Alles erforscht. Almut Fink im Gespräch mit Frank Bajor. Gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat.
Wenn Sie sich mit dem Thema der gerade gehörten Historycast-Folge noch weiter auseinandersetzen wollen, hören Sie doch mal beim WDR Zeitzeichen rein. Dort finden Sie eine Reihe von spannenden Sendungen zu ähnlichen Themen. Die Links dazu haben wir in den Begleittext zu dieser Folge gestellt.